Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Vorgezogene Parlamentswahlen in Spanien. Weil Ministerpräsident Sanchez keine regierungsfähige Mehrheit gefunden hat, wählen die Spanierinnen und Spanier am Sonntag erneut. Fragwürdige Ehrungen zum 100. Geburtstag, wie Russland dem Waffenerfinder Kalaschnikow gedenkt. Und Auslandsungarn in Berlin. Rund 10.000 Ungarn leben in der Hauptstadt. Einige von ihnen haben sich organisiert, um sich für ein anderes Ungarn einzusetzen. In Spanien wird am Wochenende gewählt. Schon wieder. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Und sogar schon die vierte innerhalb von 4 Jahren. Im April hatten die Spanierinnen und Spanier bei einer auch schon vorgezogenen Wahl abgestimmt. Die sozialistische Arbeiterpartei von Ministerpräsident Sanchez ging zwar als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Eine regierungsfähige Mehrheit fand sich aber auch nach Gesprächen mit anderen Parteien nicht. Wie die Chancen stehen, dass die Wahl am Sonntag die politische Blockade lösen wird, weiß Hans-Günther Kellner.
Eine Großdemo spanischer Rentner in Madrid. Mehrere 10.000 waren Mitte Oktober in einem Sternmarsch aus zahlreichen Regionen in die spanische Hauptstadt gepilgert. Matilde Jiménez ist erst seit einem Jahr im Ruhestand. Sie ging zusammen mit ihrer Mutter auf die Straße. Wir wollen, dass wir mit 80 Jahren auch noch eine würdige Rente bekommen. Ich will nicht so alt werden und am Ende nicht mehr die Wohnung heizen können, weil das Geld nicht reicht. Ich kämpfe hier aber nicht nur für meine Interessen. Hier geht es auch um meine Kinder und meine Enkel. Die Sorge um die Zukunft der Renten ist berechtigt. Obwohl das Renteneintrittsalter schon auf 67 Jahre angehoben und Rentenerhöhungen begrenzt wurden, machte die spanische Sozialkasse im letzten Jahr ein Defizit von 18 Milliarden Euro. Doch die Probleme der Rentenkasse waren im Wahlkampf kein Thema. In der TV-Debatte stritten sich die Spitzenkandidaten vor allem über die richtige Politik gegenüber den katalanischen Separatisten. Oppositionsführer Pablo Casado von der konservativen Volkspartei forderte von Spaniens sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez: Sie müssen den Bürgern von Katalonien sagen, was sie vorhaben. Wenden Sie das Gesetz über die nationale Sicherheit an, das die Sicherheitskräfte alle unter eine nationale Befehlsgewalt stellt? Oder wie sonst wollen Sie erreichen, dass der katalanische Ministerpräsident sich der spanischen Verfassung unterordnet? Sie setzen Recht und Ordnung nicht durch, weil sie nach der Wahl mit den Stimmen der katalanischen Separatisten regieren wollen. Tatsächlich haben separatistische Gruppierungen für dieses Wochenende Proteste in Barcelona angekündigt. Die Polizei ist besorgt, dass dabei auch der Ablauf der Wahl gestört werden könnte. Regierungschef Pedro Sánchez antwortete auf Casado: Wir wollen das friedliche Zusammenleben in Katalonien durch ein neues Schulfach stärken, Unterricht in den Werten der Verfassung, der Bürgerrechte. Und wir wollen es unter Strafe stellen, dass eine Regierung ein Referendum trotz eines Verbots abhält. Zudem kündigte Sánchez an, er wolle dafür sorgen, dass der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont, der 2017 nach Belgien geflohen war, nach Spanien kommt. Zahlreiche Staatsanwälte protestierten. Sie sahen darin einen Angriff auf ihre Unabhängigkeit. 3 Tage vor der Wahl entschuldigte sich Sánchez, die Äußerung sei unbedacht gewesen. Allerdings, einer vor wenigen Tagen veröffentlichten repräsentativen Umfrage zufolge, ist die Katalonienkrise den Spaniern längst nicht so wichtig, wie es den Anschein hat. Nach ihren größten Sorgen befragt, nennen die Spanier zuerst die Arbeitslosigkeit oder das Gesundheitssystem, weit vor dem Konflikt mit den katalanischen Separatisten. Doch das Thema polarisiert und das nutzen die Wahlkampfstrategen der Parteien aus, sagt der spanische Politologe und Parteienforscher Pablo Simón. Wenn es keine Stammwähler mehr gibt, wie bei uns gegenwärtig, dann neigen die Parteien dazu, zu polarisieren, weil sie sich so stark wie möglich von ihren Gegnern unterscheiden müssen. So haben wir seit 4 Jahren keine echte Regierungsmehrheit mehr. Stattdessen geht es um Oberflächlichkeiten, irgendeine Erklärung, die jemand abgegeben hat oder ein Thema, das die Medien ausgegraben haben. Aber über die Hintergründe redet niemand mehr.
Oder das letzte Thema oder das letzte Element, das in den Medien der Kommunikation ist, ohne zu sprechen über Politik de fondo.
Ein gefährliches Spiel, denn von einer Polarisierung könnten vor allem Extremisten profitieren, warnt Simon. Am wahrscheinlichsten sei jedoch, dass sich das politische Patt der letzten Wahl vom April auch an diesem Sonntag bestätigt. Es wird auch mit einer niedrigeren Wahlbeteiligung gerechnet. Rentnerin Mathilde Jiménez will hingegen auf alle Fälle wählen. Ich wähle immer. Die Politiker sollen wissen, was wir denken. Wenigstens am Wahltag müssen sie uns zuhören.
Hans-Günther Kellner berichtete über die Ausgangslage zu den Parlamentswahlen in Spanien am Sonntag. Dass man in Russland stolz auf Waffen ist und diese gern zur Schau stellt, wird nicht zuletzt bei großen Militärparaden immer wieder deutlich. Nun feiert das Land einen, Zitat, Held der sozialistischen Arbeit. Michail Kalaschnikow entwickelte das Sturmgewehr AK-47. Hunderttausende Menschen sterben durch das Sturmgewehr jährlich. Zum 100. Geburtstag Kalaschnikows feiert Russland den Waffenerfinder dennoch als leuchtendes Symbol des Vaterlandsverteidigers. Oliver Schosch über den Personenkult um den Waffenkonstrukteur Kalaschnikow.
Nein, ein Waffenkonstrukteur hat in Russland kein negatives Image. Das russische Bildungsministerium hat zum 100. Geburtstag Michail Kalaschnikows Vorschläge für einen Sonderunterricht erarbeitet und an alle Schulen verteilt. Ziel sei es, die Kinder zu Patriotismus zu erziehen und die Wichtigkeit des Dienstes an der Waffe zu verdeutlichen. Der Personenkult um Michail Kalaschnikow ist in Russland ohnehin groß. Kalaschnikow, Kalaschnikow, was für ein Maschinengewehr, seit einem halben Jahrhundert auf der ganzen Welt in aller Munde. Michail Kalaschnikow, Ihr herrliches Maschinengewehr dient zuverlässig dem Vaterland. In patriotischen Schnulzen besungen, beliebt bei russischen Rappern oder bei der St. Petersburger Techno-Kombo Little Big. Ihr Spaßhit über die Kalaschnikow AK-47 hat über 38 Millionen Klicks bei YouTube. AK-47 ratatatatata.
Огонь до конца магазина, 30 выстрелов.
Und so klingt ein echter Schuss aus einer AK-47. Für umgerechnet rund 20 Euro darf jeder Erwachsene 30 Mal auf eine Zielscheibe feuern. Direkt neben unserem Hörfunkstudio in Moskau ist eine Schießbahn. Es ist allerdings extrem laut und anstrengend, trotz Ohrenschützer. Michail Kalaschnikow wurde im Süden Sibiriens geboren, in der Region Altai. Mit 17 begann er eine Ausbildung zum Eisenbahntechniker und wurde dann mit 19 in die Rote Armee eingezogen, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. 1941 war er als Panzerkommandant an der deutsch-sowjetischen Front, bei der Schlacht von Bryansk, 400 Kilometer südwestlich von Moskau. Sein Panzer wurde von den Deutschen in Brand geschossen. Kalaschnikow erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde an der Schulter verletzt. Und dann kam es zu einem Schlüsselerlebnis, das für seine spätere Karriere entscheidend war, sagt er viele Jahre später rückblickend. Als ich zu Beginn des Krieges verletzt wurde, kam ich ins Lazarett. Da waren viele verletzte Kameraden und die sagten, was soll das? Die deutschen Soldaten haben alle gute Schusswaffen und wir nur ein einfaches Gewehr für 2 bis 3 Personen. Ich selbst bin auch mit einem einfachen Holzgewehr marschiert. Die verletzten Soldaten haben sich beklagt, dass unsere Waffeningenieure unfähig sind. Und so lag ich dann im Lazarett in der Stadt Trubchevsk in der Nähe von Bryansk und dachte mir, ich kann doch versuchen, Waffen selbst zu konstruieren. Noch im Lazarett fertigte Kalaschnikow erste Skizzen einer Maschinenpistole an und begann dann in den folgenden Jahren zu tüfteln. 1948, 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, begann dann die Serienfertigung des ersten Modells der berühmten Kalaschnikow AK-47. Mit geschätzten 100 Millionen Stück ist sie bis heute eine der meistproduzierten Waffen der Welt. Sie ist auch sehr beliebt bei Rebellen, Piraten, Terroristen, Gangstern und bei der Mafia. Der heutige Geschäftsführer des Kalaschnikow-Konzerns Dmitri Tarasow erklärt sich den Erfolg der Waffen mit ihrer vielfältigen Einsetzbarkeit. Unsere Maschinengewehre sind so konstruiert, dass sie in der Wüste einsetzbar sind, im Regen, bei Schneematsch und bei einer Temperatur von minus 50 Grad. Michail Kalaschnikow selbst war viele Jahre ein Mysterium. Niemand kannte den Waffenkonstrukteur. Er arbeitete im Verborgenen. Erst als hochbetagter Mann trat er in Erscheinung. Bei öffentlichen Auftritten schwärmte er einerseits von seinen Waffen. Nicht nur Frauen brauchen Schönheit, sondern auch die Waffen haben eine eigene, besondere Schönheit. Ja, so ist das. Andererseits betonte er gerne, dass er kein Kriegsnarr sei. Viele haben mich gefragt, wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen durch Ihr Maschinengewehr getötet wurden? Wie können Sie nachts schlafen? Ich sage dann immer, nicht die Waffe ist schuld, sondern die Politiker, die sich nicht friedlich einigen können. Ich bin dafür, dass es keine Waffen auf der Welt gibt. Kaum zu glauben, denn neben Geld haben die Waffen Kalaschnikow viel Ehre eingebracht. Er wurde ausgezeichnet als Held der sozialistischen Arbeit und als Held der Russischen Föderation. Im Zentrum von Moskau gibt es seit 2017 ein überlebensgroßes Denkmal, das Kalaschnikow mit einem Gewehr in der Hand zeigt. Die Passanten im angrenzenden Park finden vor allem pathetische Lobesworte. Michail Kalaschnikow ist ein Held. Er steht für die Macht der sowjetischen und russischen Waffen. Das war ein genialer Mann und wir sind stolz auf ihn. Wir haben wegen seiner Waffen Kriege gewonnen.
Oliver Schosch aus Moskau über den Waffenkonstrukteur Kalaschnikow. Die ungarische Botschaft in Berlin sitzt, wie so viele diplomatische Vertretungen, im Bezirk Mitte, an der Prachtstraße unter den Linden. Im Szeneviertel Friedrichshain gibt es aber auch noch die sogenannte Freie Ungarische Botschaft. Exil-Ungarn gründeten diese Initiative vor rund 2,5 Jahren. Sie unterstützen unter anderem Nichtregierungsorganisationen, die unter Ministerpräsident Orbán unter Druck geraten sind, und organisieren Kundgebungen vor der eigentlichen ungarischen Botschaft. Stefan Oschwart hat die Exilgruppe besucht.
Das Simpler im Berliner Szenebezirk Friedrichshain ist eine Eckkneipe, in der Ungarisch Verkehrssprache ist. Ein Stück Heimat in der Fremde. Auf dem Tresen liegen unter einer Käseglocke Pogacar, typisch ungarisches Käsegebäck. Es gibt Obstler namens Palinka. Die Kneipe heißt wie ein Pendant in Budapest. Und im Hinterzimmer gibt es öfter Veranstaltungen mit Ungarnbezug. Etwa das Kommunalquiz der Freien Ungarischen Botschaft. Balint Wojtonowski, ein 35-jähriger Soziologe mit Schiebermütze, ist einer der Organisatoren.
Wir machen dieses Quiz deshalb, weil wir als Auslandsungarn nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen können. Nur die, die nach Hause fahren und in ihren Heimatwahlkreisen ihre Stimme abgeben. Das ist schade, aber letztlich ist das eine kommunale Frage. Die Leute vor Ort müssen ja die Entscheidungen vor Ort ausbaden. Deshalb haben wir keine Kampagne dafür gemacht, dass wir vom Ausland aus wählen dürfen.
Auf einem Tisch liegen Buttons mit dem Logo der Freien Ungarischen Botschaft. In einer Spendenkasse sammeln die Berliner Exil-Ungarn Geld, Forint oder Euro. Egal, es ist für die Budapester Obdachloseninitiative Avaros Mindenkié. Die Stadt gehört allen bestimmt. Balint Wojtonowski moderiert den Quizabend mit einer Kollegin. PowerPoint-Bilder werden auf eine Leinwand projiziert. Wie viele Kommunen gibt es überhaupt? Was dürfen die entscheiden? Politische Bildung mit Spaßfaktor. Geraten wird in Teams. Hunderttausende Ungarn haben in den letzten Jahren ihre Heimat verlassen. Alleine in Berlin leben 10.000. Balint ist einer von ihnen. Nichtregierungsorganisationen, die unter Ministerpräsident Orbán unter Druck geraten sind, will die Exilgruppe unterstützen. Sie organisiert Kundgebungen vor der eigentlichen ungarischen Botschaft in Berlin, schreibt deutsche Parlamentarier an.
Die Freie Ungarische Botschaft gibt es seit 2,5 Jahren. Es ist eine Gruppe aktiver Ungarn, die in Berlin leben. Wir wollen wieder ein demokratisches und solidarisches Ungarn. Und dazu wollen wir vom Ausland aus beitragen. Das ist zwar eine ausgesprochene Berliner Auslandsgruppe, aber wir fühlen uns als Ungarn. Unsere Kultur ist ungarisch, wir sprechen ungarisch, aber wir haben Kontakt nach Ungarn. Unsere Familien, unsere Freunde leben dort. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir eines Tages nach Ungarn. Und dann wünschen wir uns eins, dass es in einem besseren Zustand ist als jetzt.
In Ungarn hat Bálint ein Buch veröffentlicht über Machtmissbrauch. Die regierungstreue Presse verunglimpfte ihn als Soros-Agenten, erzählt er, eine Chiffre für Feind. Gegen den jüdischen Multimilliardär George Soros zieht die ungarische Regierung seit der Flüchtlingskrise mit Plakaten und Radiospots zu Felde, verunglimpft den Holocaust-Überlebenden mit Verschwörungstheorien als Strippenzieher im Hintergrund. Wenn Bálint die Wendezeit in Ungarn mit heute vergleicht, wie fällt seine Bilanz aus?
Es ist schwer, die Zeiten des Eisernen Vorhangs mit heute zu vergleichen. Ich kann zurück, das ging früher nicht. Dann ging man ins Gefängnis oder die Verbannung wartete auf einen. Ich bin kein neuer Dissident. Ich kann heute mit dem Flieger, dem Zug oder dem Bus zurück und kein Grenzer fragt mich nach verbotenen Schriften. Es sind heute andere Zeiten und ich hoffe, wir kehren nicht dahin zurück.
Zurückkehren ist für Orsolya Schwabe keine Option. Seit 5 Jahren lebt die 30-jährige Politologin mit ihrem Mann in Berlin. Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit und sie hat schmerzlich erfahren müssen, wie sich ihre Heimat verändert hat, selbst im Mikrokosmos Familie.
Ich werde als liberal abgestempelt, was heutzutage als Schimpfwort quasi in Ungarn benutzt wird. Einfach, dass sie mir sagen, dass ich jetzt eine liberale Deutsche bin. Damit sagen sie auch, dass ich quasi nicht mehr Ungarin bin. Sehr wichtige Personen in meiner Familie sagen zu mir, dass meine Kinder quasi wie nichts sein werden, weil sie nicht dann zu 100% ungarisch oder zu 100% deutsch werden, sondern halt so eine Mischung, was mich schockiert, wie schnell das einfach geht, dass diese völkisch-rassistischen Gedanken einfach wieder auftauchen, dass wir nur jetzt zu 100% ungarisch sein dürfen und nichts anderes.
Kein Wunder, die Regierung Orbán gibt Millionen für Propaganda in den heimischen Medien aus. Wir wollen uns nicht mit Menschen aus anderen Kulturen mischen, hat der Regierungschef selbst als Parole ausgegeben. Orsolya sagt, das mache sie traurig. Sie habe in der Fremde Gleichgesinnte gefunden, bei denen sie willkommen ist. Mein Zuhause ist jetzt Berlin, sagt sie. Sie fühlt sich als Dissidentin. Das Rateteam der Namenlosen gewinnt. Eine Paprikawurst, die gleich aufgeschnitten wird und Schnaps für jeden. Im Team ist Roland Császár.
Ich bin jetzt im August nach Berlin gezogen, nach 14 Jahren in Irland.
In Irland hat er in der Gastronomie gearbeitet, erzählt er. Überall sei er weitergekommen, nicht so in Ungarn. Das Land kapsele sich immer mehr ab, beklagt er.
Ungarn schließt die Türen und ist nicht mehr neugierig auf Ausländer. Die sind so drauf. Hier ist Ungarn und wir brauchen niemand anderen. Und man denkt, alles gut. Aber das stimmt nicht. Genau das ist falsch.
Die Reportage von Stefan Oschwart. Die komplette Reihe zu Ungarn hören Sie morgen in der Sendung Gesichter Europas um 11.05 Uhr. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Tag für Tag und meiner Kollegin Christiane Florin. Ich bin Katharina Peetz und sage Danke fürs Zuhören.